Und wenn du dann aber so zwei, dreimal auf dem Platz aufgelaufen warst, dann warst du Teil des Teams. Und nicht, weil du dich dann angeglichen hattest, sondern weil sie es einfach cool fanden, dass jemand wie du auch mitspielt. Und ich glaube, das so ein bisschen als Stärke zu begreifen, dass anders sein oder eine von wenigen im Raum zu sein eine Stärke ist und keine Schwäche, das hat mir geholfen.
Herzlich willkommen zu HSG Alumni, der Podcast mit Marlene Dietrich.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mein heutiger Gast hat bereits sehr viel Erfahrung mit Podcasts. Verena Pauster ist Podcasterin, Gründerin, Autorin und Bildungsaktivistin. Liebe Verena, du bist seit vielen Jahren nicht nur für dein außerordentliches Engagement für Bildungsgerechtigkeit bekannt, sondern auch als Gründerin und Business Angels diverser Startups. Deine Karriere liest sich sehr gut und hat immer wieder spannende Wendungen genommen. Mittlerweile kannst du ein Buch, mehrere Unternehmen und sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag deiner eigenen nennen. Da war ich sehr fasziniert von. 2002 hast du hier an der HSG dein Studium in Finance, Accounting und Controlling abgeschlossen und mir gerade schon verraten, dass du seit 22 Jahren nicht mehr hier auf dem schönen Campus warst. Als Unternehmerkind bist du dann gleich mit der tollkühnen Idee gestartet, auch ein Unternehmen gründen zu wollen. Als aus der anfänglichen Idee, eine Salatbar zu eröffnen, leider nichts wurde, warst du dann erstmal Trainee, Freelancerin und später auch nochmal Head of Sales, bevor du dich dann 2012 mit dem eigenen Unternehmen doch selbstständig gemacht hast. Mit Fox & Sheep wolltest du digitale Bildung Kindern besser zugänglich machen. Im Hoch der Corona-Pandemie hast du 2020 das Unternehmen Ada gegründet und mit Miriam Meckel auch eine sehr bekannte HSG-Persönlichkeit an deiner Seite. Außerdem bist du Vorsitzende des Startup-Verbandes und hast den Frauenfußballverein FC Viktoria Berlin gegründet. Vielen Dank, dass du heute da bist und mich und meine Hörerinnen und Hörer auf die Reise von der Salatbar bis zur digitalen Bildung.
Sehr gerne, hallo.
Aber fangen wir mal ganz vorne an. Deine Familie stammt eigentlich aus dem nordrhein-westfälischen Bielefeld. Du bist auch dort aufgewachsen und lebst jetzt aber in Berlin. Wie waren deine Jahre hier an der HSG und damit ja praktisch schon in den Hochalpen für uns norddeutschen Flachländer?
Total. Das war wahnsinnig weit weg erstmal. Alle haben auch gesagt, wieso denn so weit weg? Aber ich hatte irgendwie schon ganz früh den Wunsch, hier an der HSG zu studieren, weil meine Tante hier studiert hat, die Schwester meiner Mutter. Und die ist so 15 Jahre älter als ich. Das heißt, die konnte ich hier schon besuchen, als sie hier war. Und da dachte ich, das wäre mal was für mich irgendwann. Und als ich dann den damaligen Aufnahmetest, da musste man noch den Rolf Dubs durcharbeiten. Als ich den dann überraschenderweise für mich selber bestanden hatte, bin ich hier in die Dietli-Straße eingezogen mit meiner, also als Wohnung und habe hier angefangen und kannte wirklich gar keinen. Also erstes Semester 1000 neue Studierende und ich kam hier in das Gebäude rein und wusste wirklich nicht, wie ich das überleben soll, ja, weil man irgendwie so dachte, oh Gott, die sind alle so schlau, die haben alle schon irgendwie einen Plan, die kennen sich alle schon untereinander und was mache ich eigentlich hier? Also das war ein schwerer Anfang.
War das damals auch schon so, dass es so einen relativ großen Anteil von deutschen Studierenden war?
Ja, den gab es, aber niemanden aus Bielefeld und auch niemanden, den ich sonst so kannte. Also viele waren so auf Internaten gewesen, hatten sich da kennengelernt oder kamen einfach aus der gleichen Stadt und kannten sich. Und ich hatte so das Gefühl, ich habe wirklich so gar keinen Anhaltspunkt. Und das Gefühl, das erinnere ich jetzt noch, wenn ich hier jetzt nach 22 Jahren wieder reinkomme, dass das dir erstmal ja auch ordentlich Respekt einflößt, so eine Uni und so ein erstes Semester. Weil jetzt heute kommst du hier rein und alle denken, du hättest alle Antworten auf alles. Aber damals stand sie halt mit ordentlich Fragezeichen im Kopf. Also I've come a long way, ja.
Das klingt ja auch nach einer total großen Herausforderung. Auch da Möglichkeit, super viele spannende Menschen kennenzulernen.
Das stimmt, aber man denkt bei mir vielleicht so, ich bin so ein extrovertierter Mensch, der einfach sich so in die Runde schmeißt und sagt, hier bin ich, aber bin ich nicht. Ich bin jemand, der sich so erstmal in so einem Raum erstmal zurechtfinden muss, erstmal warm werden muss. Und ich hatte damals schon so das Gefühl, du läufst in so einen Audimax rein und wo setzt du dich denn jetzt hin? Und, und dann, hallo, ich bin Verena und so dieser erste Schritt dann und wie kommst du jetzt eigentlich in irgendwelche Freundeskreise rein und warum kennen die sich eben alle schon und so. Also das war schon am Anfang erstmal eine große Hemmschwelle und deswegen teile ich das auch heute immer noch, weil man ja so im Laufe des Lebens vergisst, dass man auch einfach angefangen hat und noch gar nicht wusste, wohin die Reise geht. Und im Nachhinein kannst du das dann alles toll konstruieren und sagst, ja, ich wusste schon damals, dass ich mit Finanzen, Rechnungslegung und Controlling den Grundstein lege für. Nichts wusste ich, ja. Du hast es halt einfach erstmal gemacht und gehofft, dass das irgendwie ein gutes Ende nimmt.
Ja, das hat es ja zum Glück auch genommen, bisher jedenfalls. Das soll ja noch gar nicht das Ende sein. Weiter ging es dann für dich nach dem Studium mit einem Startup. Wann war also für dich klar, dieses Startup, diese Gründungskultur, das ist was für mich? Hast du das schon hier an der HSG ausgelebt?
Ja, also eigentlich habe ich hier an der HSG schon total diesen unternehmerischen Spirit gefühlt. Ich war Teil des Startteams, also die hier das Start Summit organisieren und ein Unternehmertum-Konferenz. Und das war ja das Hoch der New Economy damals 2000. Da kamen also all die Akteure, die damals schon da waren, Oliver Sambalas, Hinrichs und Co. Und man dachte einfach, wie cool ist es, ein Unternehmen zu gründen und einfach loszulegen. Und ich hätte dann gerne direkt nach der Uni gegründet, aber dann ist die New Economy ja genau zeitgleich eigentlich mit meinem Studiumsende geplatzt. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt erstmal was Vernünftiges machen. Es gab auch gar nicht so richtig die Option, sofort zu gründen, weil einfach kein Kapital mehr im Markt. So, das heißt, ich war erst bei der Münchner Rück und habe das Trainee-Programm gemacht. Und das habe ich halt anderthalb Jahre gemacht, habe das dann zu Ende gebracht, habe aber währenddessen schon gemerkt, das bin ich einfach nicht. Da kann ich zwar all das anwenden, was ich gelernt habe, aber es macht mir einfach keine Freude. Habe schon während der Münchner Rück die ganze Zeit so Geschäftsideen gesammelt in so Ordnern. Hatte so einen Ordner Webapotheke und einen Ordner Salatbar und einen Ordner was weiß ich. Und habe immer gedacht so, und irgendwann traust du dich. Und dann, als das Trainee-Programm vorbei war, habe ich gedacht so, it's now or never. Wenn ich jetzt hier übernommen werde und hier erstmal in dieser Mühle drin bin, dann sind auch irgendwann die Opportunitätskosten des Gründens so hoch, dann verzichte ich auf viel Gehalt, dann habe ich mich schon an irgendeinen Lebensstandard gewöhnt und so, und dann habe ich gekündigt und die Salatbar gegründet. Genau, die hat dann 12 Monate, hatte ich mir da gegeben, zusammen mit einer Kommilitonin hier auch aus St. Gallen. Und das war auch wirklich eine coole Idee, das ist so heute wie die Dean & Davids und was es halt alles so gibt. Aber wir waren entweder zu früh oder wir haben einfach nicht so richtig so einen kritischen Pfad verfolgt. Wir haben uns so ein bisschen an Sachen ausgetobt und viel Zeit damit verbracht, mit Sachen, die jetzt nicht so essentiell waren, wie Salatsoßenrezepte, ja, oder Branding der Stores oder wie das Logo jetzt genau aussieht oder wie der Name jetzt genau ist. Das ist alles schön, aber wenn du keinen einzigen Laden aufmachst, auch nicht ganz so relevant. So, und das heißt, das war toll, um es mal so richtig zu üben, aber nachdem es dann gescheitert ist, muss ich erstmal Wunden lecken und sagen, okay, jetzt muss ich erstmal wieder Geld verdienen und auch wieder ein bisschen Mut sammeln, dass ich das mich irgendwann nochmal traue.
Was würdest du sagen, was war so das größte Learning, was du auch jungen Menschen jetzt auf den Weg geben würdest, die jetzt vielleicht gründen wollen?
Wenn ihr gründet, dann setzt dem Ganzen ein Enddatum, an dem ihr aufhört, wenn ihr das Gefühl habt, dass es nicht fliegt, weil allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Wenn du anfängst, applaudieren alle, sagen alle, wie cool, du hast gegründet, du wirst überall eingeladen, du pitchst, du hast ganz viel Energie, alles ist cool. Und dann fliegt es nicht. Und dann in den Spiegel zu gucken und zu sagen, so, jetzt höre ich auch wieder auf, obwohl ich es vielleicht zum Teil noch gar nicht richtig versucht habe. In unserem Fall, wir hatten ja noch gar keinen Laden eröffnet. Aber es waren halt 12 Monate rum und es zeichnete sich ab, dass es jetzt auch nicht besser wird, wenn wir es noch viel weiter machen. Das muss man natürlich individuell gucken, wie viel Zeitraum gibst du dir, je nachdem auch, wie viel Cash hast du überhaupt, das durchzuhalten und wie lange braucht diese Idee, um zum Fliegen zu kommen. Aber ich glaube, mein Rat wäre wirklich, dieses Stop-Doing-Datum sehr ernst zu nehmen, weil du dann automatisch mehr priorisierst und fokussierst auf das, was wirklich wichtig ist. Das Scheitern und das Aufhören lernst du ja nicht in Kursen und im Unternehmertum-Haushalt, sondern lernst du ja eher immer weitermachen, nicht aufgeben, durchhalten, so. Und das sind auch alles Tugenden, die total helfen. Ja, du kannst jetzt nicht beim erstbesten Problem die Flinte ins Korn werfen. Aber auch anzuerkennen, wenn eine Idee nicht fliegt, zu sagen, ich habe mich da verschätzt oder der Markt ist doch nicht so groß oder das erste Kundenfeedback ist schlecht. Das ist genau so eine Stärke, wie zu sagen, ich habe eine Idee und die Leute geben mir grünes Licht. Und ich glaube, das lernst du nur, wenn du es dann wirklich mal erlebst. Und dann das aber nicht als Makel zu sehen und zu sagen, okay, ich bin gescheitert, ich bin doch keine Gründerin, ich kann das doch nicht, jetzt muss ich doch wieder eine Corporate Career machen, obwohl ich eigentlich wusste, dass ich die gar nicht machen will. Die Ableitung würde ich nicht treffen, sondern ich würde sagen, die Learnings, die man macht, wenn es nicht klappt, die sind ja erst dann was wert, wenn du es danach nochmal versuchst.
Und das hast du ja dann auch, aber auch eine Idee, die vorher sozusagen ja schon wie geflogen ist, war ja das Start Summit. Also da hast du ja auch etwas mit gegründet, mitentwickelt und das Total. Hat super geklappt und es läuft bis heute super.
Genau, und du sammelst ja auch Beweise dafür, dass jetzt nicht alles, was du dir ausdenkst, nicht klappt, sondern du nimmst natürlich nur eine Gründung anders wahr, als dass du Teil eines Organisationsteams einer Konferenz bist. Dann bei der Gründung denkst du, da bin ich gescheitert und beim anderen denkst du, naja, da war ich ja nur so ein kleines Rädchen. Und ich glaube, das immer anzuerkennen, was hat man eigentlich auch schon auf dem Weg alles geschafft, auch die Prüfung, die man geschrieben hat und wie man sich sonst hier noch auf dem Campus engagiert hat, in der Fußballmannschaft mitgespielt hat. Also ich glaube, wenn man genau hinguckt, dann sieht man, wie man ja die ganze Zeit wächst. Man nimmt nur so diese großen Wachstumsschübe immer mehr wahr, also der neue Job, die Gründung, aber nicht so das Kleine, was die ganze Zeit zwischendrin oder nebenbei passiert.
Obwohl ja so viel passiert, besonders in so einer Zeit in den Jahren in der Universität, da passieren so viele Kleinigkeiten oder halt auch wirklich große Sachen, die, wenn sie nicht geklappt hätten, viel eher einen Stein auf dem Weg sein könnten, den man vielleicht gar nicht aus dem Weg bekommt. Gerade nicht bestandene Prüfungen und die dann in der Menge sind irgendwann schwierig. Lass uns nochmal kurz zum Start Summit zurückkommen. Mhm. Genau, du hast das damals mitgegründet und hast damit ja einen super positiven Fußabdruck auch hier in St. Gallen hinterlassen. Start Summit gibt es immer noch, ist ein Riesenerfolg. Das Start Summit beschäftigt sich auch groß damit, ein Netzwerk aufbauen zu wollen und Leute miteinander zu verbinden. Du hast schon relativ früh, glaube ich, das Potenzial von Netzwerken entdeckt. Was bedeutet dir das so, Menschen miteinander zu verbinden?
Also beim Start Summit war ich sicher nicht die Mitbegründerin, aber ich weiß nicht, wann es das erste Mal gab, ob das dann in meiner Zeit war. Ich war einfach in diesem Team mit drin. Der Präsident damals, Florian Schweizer, hat mich gefragt, machst du mit? Und ich war sofort Feuer und Flamme. Und was ich da gelernt habe, war, dass Netzwerke eine unglaubliche Kraft haben, wenn sie verbindlich sind und wenn sie Menschen zusammenbringen, die nicht unbedingt das Gleiche wollen, im Sinne von alle wollen das gleiche Unternehmen gründen, aber die so das gleiche Mindset haben. Weil alle, die da bei diesem Start Summit vorbei oder zusammenkamen, die wollten ja was Neues erschaffen, die wollten neue Unternehmen gründen, irgendwas, eine Lösung finden für was noch nicht da ist. Und die Energie, die dann in so einem Raum ist, wenn du so das Gefühl hast, hier ist eigentlich keine Verhinderer, hier ist keiner, der sagt, nee, das könnt ihr nicht, das dürft ihr nicht, sondern es sind eigentlich nur Menschen im Raum, die sagen, komm, lass doch mal einfach ausprobieren, wird schon nicht so schlimm werden. So, das hat eine wahnsinnige Magie. Und wenn ich jetzt gucke, wer da alles damals dabei war, dann kann ich die erstens alle noch namentlich benennen. Und ich habe ganz viel Erinnerungen an die. Und zum Teil bin ich auch heute noch ganz eng mit ihnen befreundet. Also das sind auch so Netzwerke, die natürlich dann über die Zeit immer wertvoller werden, weil die Menschen sich weiterentwickeln, dann in Jobs erfolgreich werden, selber gründen und irgendwann stellst du fest, so wie mit Alexander Kuttlich zum Beispiel, bin ich ganz eng, der führt jetzt mit 468 einen super Venture Capital Fonds und dann weißt du aber noch, wie du so hier in St. Gallen im ersten und zweiten Semester miteinander über den Campus geschlendert bist und das schweißt halt zusammen. Deswegen glaube ich, bei Netzwerken ist wichtig, dass man früh anfängt, dass man nicht denkt, Mensch, ich bin doch eigentlich noch nicht besonders weit, für wen bin ich denn jetzt schon interessant, sondern eher sich dann Gleichgesinnte suchen und miteinander wachsen, als dieses Gefühl von, nee, Netzwerken kann ich erst, wenn ich groß und erfolgreich bin.
Was würdest du denn den jungen Leuten so als Tipp mitgeben beim Netzwerken?
Baut euch eure eigenen Netzwerke. Also es gibt ja ganz viele Netzwerke und dann steht man da so ein bisschen als Bittsteller, weil man ist halt erst Anfang 20, man hat noch nicht so viel beizutragen, vermeintlich, die Leute sagen, dich kenne ich noch nicht und so. Und dann kommt man da so rein, wenn überhaupt, und ja, ist irgendwie nicht so richtig da, sondern eher geduldet. Und wenn man dann in dem gleichen Moment sagt, warte mal, ich kenne doch hier eigentlich viele Leute an der Uni oder ich kann die doch ansprechen, wollen wir ein Netzwerk gründen für Sport und Business, habe ich eben hier kennengelernt oder so. Und da sind jetzt 28 Leute drin. Dann haben alle die gleiche Chance, da reinzugehen in Minute 1. Da gibt es keine Gatekeeper, da gibt es keinen, der sagt, nee, du darfst hier nicht mitmachen, wir machen das schon seit Jahrzehnten. Also sich so seine eigenen Tische, seine eigenen Netzwerke bauen und die werden dann über die Zeit genauso wertvoll oder noch wertvoller als die schon da sind. Aber das nicht, sich davon nicht abschrecken zu lassen, dass man am Anfang noch das Gefühl hat, naja, das sind ja hier alles meine Kommilitonen und Kommilitoninnen. Ja, genau, aber denkt mal 20 Jahre weiter, wo ihr dann überall sein werdet und was das dann für eine Power hat, so ein Netzwerk.
Total großes Potenzial, was da drin steckt, mit welchen Leuten man hier über den Campus läuft.
Absolut.
Oder im Auditorium sitzt.
Ja.
Ja, die sollte man immer gut festhalten. Das sind ja auch meistens tatsächlich auch ganz nette Menschen, mit denen man seinen Lebenstag verbringen kann. Ein ganz besonderer Kontakt von dir ist ja auch im Endeffekt deine Co-Founderin, Dr. Miriam Meckel. Sie ist hier Professorin an der HSG und 2020 habt ihr zusammen ADA gegründet. Wie ist das entstanden? Ist das auch ein ganz altes Netzwerk oder kam das mit der Zeit?
Also Miriam hat ja beim Handelsblatt oder mit der Handelsblatt Media Group und Lea Steinacker ADA im Prinzip innerhalb der Gruppe gegründet und hat dann 2020 die Entscheidung getroffen, es auszugründen aus der Gruppe und sozusagen eigenständig aufzusetzen. Und da bin ich dazu gekommen. Und das Tolle war, dass Lea und Miriam mich da mit so einem langen Call in 2020 und da haben sie mich angerufen und gesagt, wir haben eine tolle Idee. Könntest du dir vorstellen, Co-Gründerin von ADA zu werden und wir gründen das aus und wir machen das groß. Und was in dem Moment mich so geflasht hat, ist, dass Miriam ja ein totales Role Model von mir war. Und was ich einfach so toll fand, war die Augenhöhe, die sie sofort hergestellt hat. Weil sie hätte ja auch sagen können, wer bist denn du? Und sie hat mir aber total das Gefühl gegeben, dass ich für sie genauso relevant wäre wie sie für mich. Und ich glaube, das ist eine ganz große Stärke, wenn Menschen nicht irgendwann so abheben und sagen, ich bin was Besseres oder ich gebe schlaue Tipps von oben, sondern wenn die wirklich auch noch so ein wahnsinniges Interesse an dem Gegenüber haben und genauso neugierig sind auf andere Menschen, obwohl sie es selber schon sehr weit gebracht haben. So, und insofern war das dann in dem Moment so ein Ritterschlag, als sie anrief und meinte, wollen wir da zusammen gründen? Ich so, auf jeden Fall, ja. Also dazu sage ich nicht nein. Und heute sind wir super eng befreundet und machen ganz viele tolle Sachen zusammen. Und das ist ein großes Geschenk.
Ja, mega schön. Also es klingt auch total wertvoll, die Zusammenarbeit sehr bereichernd für euch beide.
Ja, und Lea, ne? Wir sind zu dritt. Also wir sind da ein gutes Trio.
Ja, Frauenpower, so wollen wir das.
Mhm.
Das ist richtig schön. Trotzdem vorher kam nochmal Fox & Sheep, das hast du 2012 gegründet. Ihr habt da Apps entwickelt für Kinder in verschiedene Richtungen, auch gar nicht immer mit dem einfachen Ziel, wir wollen hier möglichst viel Geld verdienen, sondern vor allem, wir wollen digitale Bildung für Kinder zugänglich machen, wir wollen das für Kinder erreichbar machen und habt da auch viel mehr drauf geschaut, was ist vielleicht der pädagogische Hintergrund. Wie kamst du dazu? Digitale Bildung ist ein sehr nischiges Thema, ein sehr spezielles Thema und gerade in dem Alter, für das dann auch ihr am Ende Apps betrieben habt.
Genau, 2011 war auch noch super früh, da war das iPad ja gerade erst auf dem Markt und digitale Bildung war wirklich gar kein Thema. Und ich glaube, was wir damals, mein Co-Founder und ich, gesehen haben, war dieses riesige Marktpotenzial, dass da ein neues Gerät auf den Markt kommt, was Kinder auch nutzen werden, dass Kinder mit diesen Geräten aufwachsen werden und dass wir irgendwie schaffen müssen, dass sie nicht nur Konsumenten dieser Geräte werden, sondern auch Gestalter und Gestalterinnen der Zukunft. Und da haben wir uns umgeguckt und gemerkt, es gibt eigentlich nur Content aus Asien oder Amerika für diese Geräte. Und der ist auch häufig so quietschig, bunt, schnell, laut. Und da wollten wir sozusagen diese gute, alte, europäische, was eben weniger blinkt, weniger Werbung, mehr Inhalt, mehr Bildung. Da wollten wir so ein bisschen so ein Gegengewicht setzen. Und dann haben wir angefangen, haben zwei Apps gekauft am Markt, die es schon gab. Die waren schon so in 5 oder 6 Sprachen übersetzt. Und die Entwickler, die wollten aber aussteigen. Die hatten Interesse daran, diese Apps an uns zu verkaufen. Und das war so der Grundstein, weil dann hatten wir so wie so einen Fuß in der Tür bei Apple. Apple kannte diese beiden Apps schon. Wir haben die dann in weitere 10 Sprachen übersetzt. Dann haben wir weitere Apps entwickelt. Irgendwann hatten wir ein Portfolio von über 30 Apps. Und das war einfach eine Mischung aus Timing war super. Der App Store hat damals noch ungefähr 1 Milliarde Umsatz gemacht. Heute sind es über 100 Milliarden. Es war ein super Thema, weil es eben noch nicht so besetzt war und gleichzeitig relevant für viele. Und wir waren ein gutes Team. Wir hatten im Team alle Kompetenzen, um dieses Startup groß zu machen. Und deswegen war das, ja, das war einfach, das musste irgendwie sein. Da kam irgendwie so alles zusammen, was ich mir vorher immer gewünscht hatte. Und dann hat mich digitale Bildung eigentlich nie mehr losgelassen. Da habe ich 2017 den Digitale Bildung für alle e.V. gegründet, um sicherzustellen, dass eben alle Kinder digitale Bildung bekommen können, nicht nur die, die sich's leisten können. Und als dann die Corona-Pandemie kam, da war es dann plötzlich kein Nischenthema mehr, sondern das, was jeden einzelnen Menschen wahrscheinlich weltweit bewegt hat. Wie bringe ich jetzt meinen Kindern Schule bei, wenn die Schulen zu haben? Und wie schaffen wir jetzt, den Unterricht digital abzubilden? wenn alle zu Hause sitzen.
Ich wollte gerade sagen, da warst du eigentlich wieder deiner Zeit voraus, also 3 Jahre.
Total, also das erinnere ich noch so sehr, dass als ich 2017 den Verein gründete, da war das wirklich so, aha, und was machst du da? Und Geräte an den Schulen, wofür würde man die benutzen? Und Software und AI im Unterricht, wieso das denn? Und ich war immer so, naja, wir werden irgendwann Lehrermangel haben. Wir haben jetzt schon große Klassen, jedes Kind ist anders. Mit AI oder Digitalisierung kannst du sehr individuelle Lernpfade bestreiten und sagen, du bist irgendwie schneller in Mathe, du hast hier eine Schwäche, du hast da eine Stärke. Und das kann ja eine Lehrkraft gar nicht mehr leisten. Wenn du dann noch Migration und Themen dazu nimmst, dass vielleicht auch unterschiedliche Sprachstände da sind, dann erst recht nicht mehr. Und das alles ist irgendwie 2020 dann total offensichtlich geworden und geht jetzt auch nicht mehr weg.
Vermutlich. Und ja, auch omnipräsent in praktisch allen Ländern. Also ist ja auf gar keinen Fall nur ein deutsches Problem. Ja. Wir haben das hier in der Schweiz, ist das genauso vertreten, Österreich, die Benelux-Länder. Also das ist ja wirklich allumfassend und kann und wird noch richtig wachsen, vermutlich auch. Würdest du sagen, das ist auch so deine Leidenschaft?
Total. Ich habe das Gefühl, Bildung ist der Schlüssel zu allem, gerade in Europa, Deutschland, Schweiz. Wir haben nicht viele Bodenschätze, wir haben nicht viele Ressourcen. Wenn wir da nicht das irgendwie maximal gut fördern, wenn wir da nicht alles rausholen, was geht, was ist dann unser USP in Zukunft?
Das stimmt. Normalerweise sind es die schlauen Köpfe.
Ja.
Zum Glück haben wir von denen hier an der HSG noch ein paar.
Ja.
Aber wird auch immer schwieriger, die alle entsprechend auf die Uni vorzubereiten. Das ist auf jeden Fall so. Wir lernen hier an der Uni immer, dass man mit Leidenschaft und Herzblut keine guten Hausarbeiten schreibt. Würdest du sagen, mit Leidenschaft und Herzblut kann man aber gut Unternehmen gründen?
Ja, aber sowas von. Ich würde auch argumentieren, dass man mit Leidenschaft und Herzblut gute Hausarbeiten schreiben kann. Weil wer sagt eigentlich, dass Hausarbeiten, also das Gegenteil wäre ja dann mit wenig Leidenschaft und wenig Herzblut, da kommt dann auch nichts Gutes bei raus. Also auf jeden Fall, ich glaube, Leidenschaft und Herzblut ist eine total unterschätzte Zutat von nicht nur Gründung oder Hausarbeiten, sondern ehrlich gesagt von viel mehr, auch von Politik, von Wirtschaft, denn diese Macht des Storytellings, die Macht, Menschen mitzureißen, ihnen zu sagen, warum man das macht, was der Purpose ist, das nutzt mir, glaube ich, viel zu wenig. Wir sind eher so auf der technokratischen Seite und denken, wir haben es doch alles sehr gut durchdrungen, wir haben es doch sehr korrekt aufgeschrieben. Wieso entfacht das jetzt keine Begeisterung? Und ich glaube, da haben wir noch ein richtig großes Feld, wo wir rein können, weil ich immer mehr feststelle, dass gerade in so Zeiten, wo es so viele Wahrheiten gibt, jeder so in seiner Bubble ist, es für auch Politik schwierig ist, überhaupt noch so eine Mehrheit bei Themen zu bilden. Je mehr du den Menschen erklärst, wo komme ich her, was will ich, warum begeistert mich das oder warum habe ich denn so eine Leidenschaft für, desto mehr werden sie dir folgen.
Ja, eine Vision. Man braucht immer eine Vision, die man kreiert. Das habe ich gerade auch in einem Kurs gelernt wieder, wie wichtig das ist, den Menschen eine Vision zu
sagen. Genau, ihnen einfach zu sagen, wo willst du hin? Weil dann kann ich mich ja entscheiden, ob ich Lust habe, dir dahin zu folgen. Aber wenn du mir nicht sagst, wo du hin willst, dann bin ich ja schon in Minute 1 orientierungslos.
Du hast dich schon früh immer in männerdominierten Branchen und Sektoren auch durchgesetzt und gelernt durchzusetzen. Wie hast du das gemacht? Was sind da so deine wichtigsten Tipps und wie bereitest du dich darauf vor, auch immer wieder?
Also ich glaube, Fußball hat mir sehr geholfen, weil wenn du als Frau Fußball gespielt hast, vor 30 Jahren oder so, dann war das ja noch viel nischiger als heute. Jetzt kommt es ja wirklich gerade mit einem großen Bang. Und damit warst du am Anfang immer so die Neue, das Mädchen, die Frau, warum will die denn mitspielen? Du musstest dich also von Anfang an immer beweisen. Und wenn du dann aber so 2-3 Mal auf dem Platz aufgelaufen warst, dann warst du Teil des Teams. Und nicht, weil du dich dann angeglichen hattest, sondern weil sie es einfach cool fanden, dass jemand wie du auch mitspielt. Und ich glaube, das so ein bisschen als Stärke zu begreifen, dass anders sein oder eine von wenigen im Raum zu sein eine Stärke ist und keine Schwäche, das hat mir geholfen. Weil wenn du in einen Raum reinkommst, wo schon ganz viele Männer drin sind, aber noch wenig Frauen, ist erstmal eine wahnsinnige Stärke, dass du eine Frau bist und reinkommst. Und dann solltest du eigentlich nicht denken, wie werde ich jetzt wie die, sondern wie hole ich noch mehr von mir rein, damit wir hier irgendwie gleichwertiger werden. Und das hat mich immer so ein bisschen über diese Schwelle gebracht, wenn ich so ein bisschen dachte, hier kenne ich jetzt aber noch nicht so viele oder hier fühle ich mich noch nicht so wohl, zu denken, naja, aber es ist ja eigentlich genau die Richtung, in die es gehen sollte. Statt jetzt so zu werden wie die, dann ist der Raum ja noch homogener, hole ich jetzt weitere rein, dann fühle ich mich auch nicht mehr so einsam. Deswegen habe ich in allen Bereichen immer Frauen gefördert, Frauen mit reingeholt, Frauen nach oben gebracht. Sie supportet bis heute, wenn mir eine Frau schreibt, ich brauche deinen Rat oder kannst du mir helfen und ich habe irgendeinen Hebel, dann sage ich ja, weil wir sind einfach noch nicht da. Und deswegen glaube ich, braucht es mehr als so Lippenbekenntnisse und mehr als Mensch wäre ja so schön, sondern ich glaube, es braucht besonders diesen Spruch von Jessica Alba, if you have a seat at the table, open the door and let 10 more in. Und das ist so ein bisschen mein Credo.
Würdest du sagen, ein Schritt davon war auch wenn das für Frauen und Männer gleichzeitig gilt, dass du dich damals dafür eingesetzt hast, für die Gesetzesänderung, dass jetzt Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften für den Mutterschutz oder die Elternzeitkrankheit oder auch Pflege von Angehörigen auch ihr Mandat niederlegen dürfen? Würdest du einen Teil
total,
davon?
Total, weil es war eine bekannte Gründerin schwanger geworden, die im Vorstand eines börsennotierten Unternehmens war und die musste ihr Mandat niederlegen. Und dann habe ich gedacht, ist sie vielleicht die erste schwangere Vorständin eines börsennotierten Unternehmens, weil Vorstände von börsennotierten Unternehmen in der Regel 53 sind im Schnitt und dann wahrscheinlich keine Kinder mehr bekommen. Und wenn sie Männer sind und mit 53 noch Kinder bekommen, dann ist es aber genauso verpönt, dass sie sagen, ich würde gern ein paar Wochen zu Hause bleiben. Und mit dieser menschlicheren Führungsmöglichkeit aus, bei mir ist das Leben dazwischen gekommen, im Positiven wie im Negativen, also Geburt oder Pflege von Angehörigen, und ich falle für eine Zeit aus, aber danach bin ich wieder da. Wieso sollte das gesetzlich nicht abgebildet sein? Wieso sollte man da rumdrucksen müssen, es vertuschen müssen, heimlich nicht da sein, also im Sinne von mit dem Unternehmen, ja so, aber erzähl's keinem, ist doch eigentlich die beste Kampagne für mehr Menschlichkeit und Gleichberechtigung, wenn du weißt, oben im Vorstand dürfen die auch mal ausfallen.
Also man hört schon, du hast schon total viel gemacht, Gesetzesänderung, du hast auch schon ein Buch geschrieben, Das neue Land heißt das, Unternehmen gegründet und. Wenn du jetzt heute so auf die letzten 22 Jahre zurückschaust, was waren deine Hoffnungen, als du hier das letzte Mal aus dem Campus rausgelaufen bist oder vom Campus runtergelaufen bist und gedacht hast, jetzt geht das Leben los?
Ich habe wirklich gehofft, dass irgendwann alles so zusammenkommt, dass ich eine Idee habe, die groß genug ist, die gut genug ist, um selber zu gründen. Ich hatte so Sorge, dass ich mein Leben lang sage, ich bin eigentlich Unternehmerin und Gründerin im Herzen, aber ich habe es irgendwie nicht auf die Straße gebracht. Also ich hatte hier super Noten und bin hier mit einem super Litzöck HSG vom Hof gegangen, aber war nicht so freudestrahlend aus, jetzt geht die Zukunft los, sondern immer so ein bisschen, oh, hoffentlich gibt es diesen Karriereweg, der mir da vorschwebt auch. Ja, hoffentlich gibt es diesen selbstbestimmten Weg, der nicht immer geradlinig ist, wo dann auch mal so Dinge wie ein Fußballverein oder ein Buch oder ein Podcast oder was ich halt alles so mache drin sind. Das ist ja keine klassische Karriere, wo du hier in St. Gallen vor 22 Jahren gesagt hättest, okay, ich wähle diese Karriere, ja, sondern das ist ja wie so ein Flickenteppich, aber im positiven Sinne.
Was ist als nächstes geplant? Was sind deine neuesten Projekte?
Also den Vorstandsvorsitz vom Startup-Verband habe ich jetzt ja vor 3 Monaten übernommen und das ist auch richtig mein Hauptprojekt jetzt für die nächsten Jahre. Ich will einfach, dass wir nicht nur in Europa den Status quo verwalten und sagen, guck mal, was wir in der Vergangenheit alles aufgebaut haben, sondern dass wir hier auch die sind, die richtig hoch abspringen Richtung AI, Deep Tech, Robotics, dass Innovation made in Europe wirklich möglich ist, dass wir das Kapital hier aktivieren aus institutionellen und privaten Quellen, denn es ist da und es eben in Innovation und Zukunftstechnologien auch wirklich investieren.
Zuletzt gibt es noch meine liebste Frage. Gibt es eine bestimmte Zahl, die du mit der HSG verbindest?
Also spontan 2000. Weil 2000 war einfach, das müsst ihr euch vorstellen, war so crazy, dass du wusstest, jetzt kommt das Jahr 2000, dass das in deine Lebenszeit fällt, dass es eine Jahrtausendwende gibt. Und dann ist die auch zeitgleich mit einer New Economy, wo gefühlt ganz viel Neues entsteht, wo Dinge möglich sind, die nie vorher möglich waren, das Internet richtig durchbricht, die ersten Handys, noch keine Smartphones, aber Handys da sind. Also 2000 war schon irgendwie magisch.
Total schön. Liebe Rena, danke, danke, danke für das tolle Gespräch und deine Offenheit. Ich könnte mit dir vermutlich noch Stunden weitersprechen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch mehr von Verena Pauster hören und lesen wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall den Instagram-Kanal empfehlen. Auf LinkedIn bist du auch total aktiv und natürlich den Podcast Fast and Curious. Es lohnt sich auch immer, da reinzuhören. Das alles steht auch nochmal in der Infobox. Außerdem steht auch meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich über Kritik, Anregungen und ganz besonders spannende Ideen für zukünftige Gäste. Schickt den Podcast doch gerne an eure Uni-Freunde und zeigt ihnen, was man nach der HSG so machen kann. Zum Beispiel sich vornehmen, das deutsche Bildungssystem zu revolutionieren. Ich freue mich aufs nächste Mal. Auf bald!